allerdings uns auf den Text konzentrieren. Da will ich gern beten. Das muss ich ganz kurz ein bisschen heute. Jetzt steckt es mir im Mund. Danke. Okay. Vater im Himmel, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir diese Zeit genießen dürfen. Dass wir unter deinem Wort sein dürfen. Das ist unsere Autorität, weil wir wissen, dass es nicht Menschenwort ist, weil wir wissen, dass es nicht etwas, dass es nicht ein guter Ratgeber einfach oder eine Bedienungsanleitung oder irgendetwas, sondern es ist deine Autorität, es ist das, wo wir dich am deutlichsten, am klarsten erkennen können, Herr. Bei allen anderen Erfahrungen, die wir machen, hier haben wir ein deutliches und ein klares, ein scharfes Bild. Und wir wollen dich bitten, dass unsere Sinne dadurch geschärft werden, dass unser Denken daran angepasst wird, dass es gleichförmig gemacht wird, dem, was dein Denken und was deine Gedanken, was deinem Wort entspricht. Ich will dich bitten, Herr, gebrauche dieses Wort, gebrauche diesen Text, gebrauche diesen Abschnitt, um in unser Leben hineinzusprechen, auf welche Art und Weise immer es dir gefällt. Wir preisen dich. Amen. Zuerst will ich noch ganz kurz hinten nachschieben von dem, was Andrea gesagt hat. Die Uli, die ist mit uns, mit Wilfried, mit Metzgers und mit uns auf jeden Fall im Gespräch und im Kontakt, und wir wissen um all das. Ihr könnt gerne für sie beten, aber es ist nichts, was wo Uli sich einfach aus grundlos irgendwie abkapselt oder was auch immer. Das hat gar nichts damit zu tun, aber wir kämpfen und ringen darum, betet einfach darum auch, dass der Herr Wege macht, dass er Möglichkeiten schenkt. Ich weiß, ihr seid ganz neugierig vielleicht, um was es geht oder warum, womit es zu tun hat, der ein oder andere, aber einfach, müsst einfach vertrauen und uns in die Hände geben, sage ich mal, dass wir da dran sind. Und, ja. Jetzt der Text. Wir sind mittendrin, Matthäus 1 und 2 haben wir uns angeschaut. Es gäbe wahrscheinlich noch genug, dass wir uns nochmal rein vertiefen und nochmal schauen und nochmal genauer. Aber ich immer wieder bin ich dann am Abwägen, sollen wir länger verweilen oder sollen wir fortschreiten? Jetzt bin ich zum Schluss gekommen, fortschreiten. Wir machen weiter in Matthäus, und ich will in Matthäus 3 heute beginnen. Aber nicht ohne zu erinnern, um was es bis jetzt gegangen ist. Jesus wird in die Welt eingeführt vom Vater in den ersten zwei Kapiteln. Gott, irgendwie muss ja Jesus hier auf die Welt kommen, muss er ja irgendwie eingeschleust werden, sag ich mal, auf das Boot, ja, auf das fahrende Schiffle. Irgendwie, und wie macht man das am besten? Und Jesus, Gott wählt hier sehr, sehr interessante Wege, die weit über unseren, über dem, was wir so für angemessen halten würden, ja, weiter drüber. Und vieles, was hier geschieht, da sind wir extrem dankbar, dass Matthäus das für uns entschlüsselt und uns zeigt, nämlich nicht, dass einfach nur irgendwie ein Kindle geboren ist und viele spannende Sachen und romantische Sachen da passieren, mit Sternen und mit singenden Engeln, sondern dass hier tatsächlich etwas passiert, dass Verheißung um Verheißung sich erfüllt. Versprechen um Versprechen, das Gott gegeben hat, dass er jetzt einlöst und dass Jesus tatsächlich der eine ist, auf den wir uns stürzen müssen und an dessen Bein wir uns festhalten müssen und klammern müssen und sagen, und wenn es der nicht ist, dann ist es keiner. Und da gibt er uns Beweis für Beweis, wie gesagt, durch diese ganzen Kapitel hindurch. Was ein bisschen schwierig ist in Bezug auf die damalige Zeit. Versteht ihr? Wir haben jetzt unsere Perspektive, oder? Wir sitzen hier, die Bibel ist vor uns. Wir können das alles vor, rückwärts lesen, überblicken, überschauen. Wir haben das Alte Testament dazu, wir sehen das alles, ja. Wir können Jesus sozusagen beobachten, wir können sehen, wie die Weisen kommen, wie das Ganze gucken wir so von oben an. Aber was ist mit denen damals? Hat sich vieles damals im Verborgenen abgespielt, oder? Viele haben das haben nichts mitbekommen, für Jungfrauengeburt, was der Josef sich dabei gedacht hat, dass die Weisen dann auf einem anderen Weg weggezogen sind, was auch immer. Vieles davon spielt sich im Verborgenen ab, dass Jesus wieder zurückkommt, dass er nach Nazareth geht und so weiter. Vieles ist versteckt, verborgen. Aber es darf nicht verborgen bleiben. Es darf nicht verborgen bleiben. Und deswegen benutzt Gott, oder ich würde sagen, in drei Stufen führt Gott seinen Sohn in diese Welt ein. Und macht das auch bekannt. Es ist interessant, wir können das an drei Stellen lesen. Das ist Matthäus 2, Vers 1. Und ich will euch gleich sagen, warum ich denke, dass das so ist. Da heißt es nämlich, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der König der Juden und so weiter. Also sie kommen mitten nach Jerusalem, also nicht nach Galiläa, irgendwie ins letzte Kaff, ja, also nach Stuttgart, ja, also mitten da, wo das ganze Leben sich abspielt, also wo es dann gleich bekannt wird, ja, ich meine, heute Stuttgart, wenn's, da dauert es ein bisschen, aber spätestens, wenn es im Landtag oder irgendwo ganz präsent aufpoppt, sage ich mal, dann wird es auch allen bekannt, ja. Und dann spricht sich das rum. Und die sind hier in den höchsten Kreisen gewesen, beim König Herodes selbst. Also das ist die erste Stufe. Er wird bekannt gemacht. Es wird überall, verbreitet sich das Gerücht, ein neuer König ist geboren. Das ist die erste Stufe. Und dann kommen sie zurück aus Ägypten, gell? Also, oder erstmal fliehen, müssen sie nach Ägypten fliehen. Dann hat der Feind, denkt man so, sein Ziel erstmal erreicht, Jesus ist wieder weg. Aber er kommt zurück. Und dann vergeht viel, viel Zeit. Jahr um Jahr verstreicht und alle Gerüchte haben sich gelegt. Jeder ist wieder dabei, seinen Beruf nachzugehen, hat seine Ziele. Und dann aber auf einmal passiert wieder irgendwas. Gott sagt, Achtung, Ohren auf, Augen auf. In Kapitel 3, Vers 1 heißt es nämlich so. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also nur so weit mal. Da kommt auf einmal einer und der fängt an zu predigen und sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und wem wird das Reich der Himmel verkörpert? Wer war der Inhalt nachher seiner Botschaft? Das ist ganz klar, oder? Dass er nicht von irgendwas losgelöst spricht, von irgendeiner Person, sondern er verkündigt Christus. Da gibt es gar keinen Zweifel, wenn wir seine Botschaft komplett beleuchten. Also die zweite Stufe, wo Gott einen Johannes schickt und sagt, so, geh und predige, mach es bekannt. Lass es, dass es alle hören. Und was ist die dritte Stufe dann? Da kommen wir dann irgendwann mal dazu. Matthäus 3, Vers 13. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Jetzt kommt Jesus selbst auf den Plan. Okay? Und wo an welchem ich mache es an einem Begriff fest. Ein Begriff kommt in allen drei Versen vor. Was für einer könnte es sein? Kommt! Kommen! Und er denkt, das ist ja ein Wort, kommen. Wie viel Mal finden wir das hier in dem Ganzen? Also ich habe mal nachgeschaut, das normale Wort für kommen, was man so gebraucht, wird in Matthäus über 100 Mal kommt es vor. Also es ist ein ganz gebräuchliches Verb, oder? Aber warum denke ich, dass das was Besonderes ist? Es ist ganz hilfreich, wenn man dann so eine Studienbibel hat oder wenn man ein bisschen so Zugang hat und nachgucken kann, da müsst ihr nicht mal Griechisch können. Da gibt es echt gute Hilfsmittel, könnt ihr mal fragen. Das Wort, was er da verwendet, das verwendet er nur an drei Stellen. Okay? Und die drei Stellen habe ich euch vorgelesen. Also, erst als die Weisen kommen, und das ist jeweils am Anfang von einem Abschnitt, von einem neuen Abschnitt. Die Weisen kommen, dann kommt Johannes der Täufer und dann kommt Jesus. Damit will uns Matthäus zeigen, in drei Schritten wird Jesus eingeführt, wird er bekannt gemacht, soll es alle Welt erfahren. Er ist jetzt da. Er ist jetzt da. Und wir können uns ja die Frage stellen, bei 2 Vers 1, denke ich, haben wir uns diese Frage auch schon gestellt, warum taucht der Stern erst auf, als die Weisen schon wieder dann beim Herodes waren und dann wussten sie nicht wohin und auf einmal taucht er auf und führt sie bis zur Stelle, gell? Hätte der nicht schon vorher auftauchen können? Versteht ihr? Bevor die zu Herodes gegangen sind. Weil das hat ja das ganze Schlamassel erst ausgelöst, oder? Ja, hätte schon, gell? Aber musste erst bekannt gemacht werden. Er musste erst proklamiert werden. Deswegen geschieht das so. Und natürlich, damit die Schrift erfüllt wird. Es musste erfüllt werden, dass zuerst ein Trauergeschrei da ist und dass danach, das haben wir zur letzten Predigt angeschaut, also können Sie nachhören, es muss zuerst ein Trauergeschrei da sein, bevor die gute Botschaft kommt. Du brauchst nicht weiter weinen, Gott richtet jetzt seinen neuen Bund auf. Jeremia 31, könnt ihr nachlesen. Warum musste jetzt aber Johannes kommen? Genau dieselben Gründe. Nämlich erstens, dass Jesus proklamiert werden muss, dass er verkündigt werden muss. Und zweitens, damit sich die Schrift erfüllt. Das lesen wir dann in Vers 3. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist und so weiter. Nächstes Mal vertagen, werden wir uns das angucken. Heute möchten wir nur den Schwerpunkt legen auf 3, Vers 1 und 2 und schauen, was das bedeutet. Also aber auf jeden Fall, wenn wir hier lesen, in jenen Tagen aber kommt Johannes, dann stolpern wir, jetzt nachdem wir es wissen, merken auf, sagen, oh, es passiert etwas Wichtiges jetzt. Ein Bote kommt, ein Vorreiter kommt, einer, der den Weg bereitet. Das ist die Aufgabe von Johannes. Auf welche Art und Weise macht er das, dass er Christus ankündigt, dass er ihn einführt? Was steht hier geschrieben? In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt. Er predigt in der Wüste und spricht. Was sehen wir im Vergleich zu den Weisen? Schon eine deutliche Steigerung, oder? Was machen die Weisen? Die kommen einfach nur und stellen einfach nur eine Frage. Manchmal muss man überlegen, welche Fragen man stellt. Können einiges auslösen. Aber die stellen einfach nur eine Frage, oder? Aber jetzt beginnt Gott das voranzutreiben und ein bisschen stärker zu machen. Jetzt stellt er nicht einfach nur eine Frage, sondern er predigt. Was heißt das Predigen? Das ist Predigen. Sagen wir so, predige mich nicht an, gell? Verwenden wir das ab und zu noch, das Wort, diesen Begriff. Jeder hat so ein bisschen eine Vorstellung davon, was ist Predigt? Ist ein unterhaltsamer Vortrag? Oder was geht es bei Predigt? Dieses Wort im Griechischen, was meint es denn? Wenn Sie nicht kennen das Wort, ist es egal. Aber wenn wir nachgucken, dann sehen wir immer, dass es um eine öffentliche Ausrichtung einer autoritativen Botschaft. Versteht ihr, was ich meine? Es ist eine öffentliche, es ist nicht etwas, wo ich zu dir so sage, sondern es ist, wo jeder eigentlich kommen kann und zuhören kann. Zu Johannes in die Wüste durfte jeder kommen und hören. Und haben sie dann auch gemacht. Viele. Es ist eine öffentliche Ausrichtung, aber es ist nicht von einer Botschaft so... Ja, also so, ich denke, morgen wird gutes Wetter werden. Das ist nicht das, worum es geht. Es geht um die Ausrichtung einer Botschaft, die Autorität hat. Ihr könnt es euch am besten vorstellen mit einem Herold. Wisst ihr, was die Herolde für eine Aufgabe hatten früher? Nee? Ist nicht schlimm, ich sag's euch. Da gab es, ich sag mal, zu Zeiten vor 500 oder vor 1000 Jahren oder wann auch immer, gab es kein Internet, oder? Gab es keine Zeitung, die jeden Tag gebracht wurde? Gab es nicht mal Radio? Ja? Obwohl es schon uralt ist. Aber was gab es denn damals? Damals gab es Herolde. Ich meine, wenn der König oder wer auch immer dann die Gesetzesgewalt hatte, wenn der ein Gesetz beschlossen hat, wenn der eine Anordnung getroffen hat, wie wird es dann, wie erfahren das die Leute denn dann? Schwätzt sich halt rum, oder? Nein, nein, nein. Da gab es welche, ein Herold, ja, unter anderem hat er diese Aufgabe gehabt, eine autoritative Botschaft vom König zu nehmen und dann sich von Stadt zu Stadt weiterzureisen, auf dem Marktplatz, alle kommen zusammen und er richtet etwas aus, was beschlossen worden ist. So, was ist mit dieser Botschaft? Kann man sich dann so ein bisschen zurechtlegen, ja, wie man das dann findet. Oh, das passt mir heute gut in den Kram rein, da werde ich mich danach richten. Nächstes Mal, oh, das hätte ich mir ein bisschen anders heute vorgestellt, oder? Nein, 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 das war nicht das Wort, das war nicht das Wort von dem Herold. Der Herold, das ist das Wort vom König. Also es hat gewisse Parallelen zu dem, was Predigen ist. Das gibt natürlich, man kann es nicht alles zu 100% übertragen, weil wir als Prediger nicht bei Gott im Himmel gewesen sind, sondern weil wir um diese Botschaft ringen. Aber diese Autorität, die steht dahinter, sofern es Gottes Wort ist. Und ich meine, dass wir sehr darauf achten müssen, was sagt Paulus zu Timotheus? 2. Timotheus 2, ist das Vers 15? Er sagt, dass der Timotheus darauf achten muss, das Wort der Wahrheit in gerade Richtung zu schneiden. Also, er muss darauf achten, es korrekt und gut und richtig zu sagen. Das ist seine Verantwortung. Ganz wichtig. Aber was ist mit den... Das behalten wir und daran halten wir fest. Aber es ist trotzdem ganz entscheidend, ganz wichtig, das Evangelium ist kein verhandelbarer Stoff. Es ist nicht etwas, wo man sagen kann, mir passt es so ein bisschen besser. Okay, das hat Gottes Autorität, diese Botschaft. Wenn Johannes hier auftritt und in der Wüste predigt, dann sagt er nicht, überlegt euch mal, ob ihr vielleicht nicht ein bisschen was in eurem Leben ändern könntet. Es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Er bringt eine Aufforderung und sagt, tut Buße. Das ist relativ ohne Option, oder? Sehr deutlich und sehr, sehr klar. Was hat das für uns zu bedeuten? Für diejenigen, die in der Verkündigung und im Wortdienst, sag ich mal, sind, die haben eine große Verantwortung, gemäß 2. Timotheus 2, das Wort darum zu ringen, es gerade zu schneiden. Ihr habt die Verantwortung, für die zu beten. Danke, dass ihr das auch wirklich oft tut. Ich schätze das sehr, sehr hoch. Aber auf der anderen Seite möchte ich euch auch bitten, ich weiß nicht, wir werden nicht immer so, wie wir hier jetzt heute sind, werden wir nicht immer hier sein. Die Wege werden auseinanderführen. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß, dass ihr irgendwann mal viele von euch, ich weiß nicht mal selber, wie lange Gott uns hier lässt, ja, ich habe keine Ahnung, aber es wird vielleicht irgendwann auseinanderführen. Und dann müssen wir uns immer wieder neu umgucken. Wohin wende ich mich? Wohin gehe ich? Gehe ich zu den Pharisäern? Gehe ich zu den Sadduzäern? Und gehe ich bei ihnen lernen? Oder gehe ich zu Johannes dem Täufer? Versteht ihr, was ich meine? Wir haben eine Verantwortung zu schauen, welchem Wort wir uns aussetzen. Im nächsten Vers in 2. Timotheus sagt Paulus zu ihm, die leeren und unheiligen Geschwätze aber meide. Das ist, was ich euch bitten möchte, ihr Lieben. Es gibt heute, das sage ich nicht, weil ich denke, dass ich das Höchstmaß erreicht habe. Aber mit Weinen sage ich, dass es heute vieles gibt, wo schöne Ideen vorgestellt werden, wo Bibliolog gemacht wird in der Bibel, wo man in der Gemeinde, wo man Geschichten nachspielt. Und was denkst du so? Und was denkst du so? Das ist keine Predigt, ihr Lieben. Wenn ihr euch Nahrung sucht, wenn ihr nach einer Heimat schaut, dann sucht, wo das Wort gepredigt wird. Das ist wichtig. Das ist wichtig für uns. Aber was ist denn das? Was zeichnet Johannes hier vor allen Dingen aus? Was ist das für eine Predigt, die er bringt? Und das ist, ich in der Beschäftigung mit dem Text fand ich es sehr, sehr interessant. Wenn ihr eine Person vorstellt, was erzählt ihr zuerst von dieser Person? Ich würde vielleicht mit Vers 4 oder so anfangen, oder? Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Also so und so sieht er aus, ist so und so alt, ja, hat das und das vielleicht gelernt. Das Interessante ist, bei Johannes, dem Täufer, ist ganz vordergründig und ist ganz das, sein allergrößtes Merkmal ist was? Seine Predigt. Das, was hier auch in der Art und Weise, wie es geschrieben steht, wörtlich ist es eigentlich, heißt es so, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer predigend in der Wüste und sprechend. Also was bedeutet das? Das bedeutet, dass er das nicht so, an einem Tag hat Gott ihm gesagt, so jetzt geh mal raus, predige. Dann hat er gepredigt, sagt er, nach einer halben Stunde war er fertig. Das ist eigentlich schneller, gell? Die zwei Sätze sind schneller fertig. Eine Minute fertig, also habe ich ausgerichtet, gehe ich wieder nach Hause. Nein, das war etwas, was er permanent getan hat. Das war etwas, wo er einmal angefangen hat und dann hat er gepredigt und den Leuten zu ihnen diese Botschaft gebracht. Natürlich in viel mehr Worten, als jetzt wir hier so knapp zusammengefasst haben, aber das hat er gepredigt, das war seine Hauptaufgabe, das, was ihn hauptsächlich ausgemacht hat. Aber was rief er denn permanent aus? Was hat er denn verkündigt? War es eine alte oder eine neue Botschaft? Was würde ich sagen? Also wer ist für alt, dass es eine alte Botschaft ist? Einfach mal strecken. Ja, ist gut. Okay. Wer ist dafür, dass es eine neue Botschaft ist? Gut. Ich habe beide recht. Eins ist alt, eins ist uralt und eins ist neu. Eins ist neu. Ist nicht so oft, gell, dass man bei beiden strecken kann und richtig ist. Aber lasst es uns anschauen. Tut Buße. Ist das eine neue Erfindung? Ist das etwas, wo Johannes jetzt zum ersten Mal gepredigt hat? Bei weitem nicht, oder? Bevor das Matthäus-Evangelium beginnt, haben wir viel, viel, viel Text, oder? Ja, haufenweise. Wo beginnt das, dass zur Buße aufgerufen wird? Ganz am Anfang, im Gesetz schon, oder? Mose selbst ruft das Volk immer wieder neu zur Buße auf, oder? Wie lange ist es her, dass sie das Gesetz bekommen haben, bis das Kalb steht? Ah, sie haben es doch gar nicht mal bekommen. Komm, Mose kommt ja gerade runter, oder? Und schon steht es. Schon wird zur Buße aufgerufen, zur Umkehr. Mose, Samuel, Elia, da könnten wir jetzt wieder die ganze Reihe durchverfolgen, oder? Aber wenn wir dann, sag ich mal, Richtung Jesaja kommen, zu den Propheten, was können wir denn sagen über diese Botschaft, Tod, Buße? Wie oft finden wir die? Schon zwei, dreimal, gell? Nein. Wenn wir es ganz genau nehmen, können wir sagen, das ist die Hauptbotschaft in diesem gesamten Prophetenblock. Jesaja 1, einfach nur als Beispiel, müsst ihr nicht unbedingt aufschlagen, einfach nur kurz hören, dass wir, und da sehen wir, ich sage immer, es ist so eine Klammer um das Ganze herum, was ganz vorne, was ganz hinten steht. Jesaja 1 fängt schon an, 1, Vers 14, sagt er, eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zu Last geworden, ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, fühle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht, eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes tun. Fragt nach dem Recht. Wozu fordert er sie denn auf? Das Buße. Das ist nichts anderes, er erwähnt dieses Wort nicht, aber es ist genau das, worum es geht. Dann könnten wir jetzt Kapitel für Kapitel durchgehen. Aber das Alte Testament hört auf mit Maleachi. Maleachi Kapitel 3. Wenn wir Maleachi Kapitel 3 lesen, was lesen wir da? Maleachi 3, Vers 6. Nein, so sagt Gott, nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Aber ihr Söhne Jakobs, ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir, und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscher. Und dann fangen sie wieder an, sich zu verteidigen. Ja, worin sollen wir denn umkehren? Das ist immer das gleiche Muster, ja, Maleachi, ganz interessant zu sehen. Aber was ist der gleiche? Der gleiche Aufruf. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Amos, Jona. Versteht ihr? Schlagt auf, wenn ihr wollt. Schlagt auf, wenn ihr wollt. Ein Aufruf, tut Buße. Es ist eine coole und moderne Botschaft, gell? Wenn wir uns so über alte Prediger lustig machen wollten oder so, oder sie ein bisschen durch den Kakao ziehen wollten, dann haben wir uns immer so hingestellt und gesagt, tut Buße. So haben sie ja früher immer gepredigt, gell? Das macht man heute nicht mehr, ihr Lieben. Das ist veraltet. Das ist völlig... Also, wüsste nicht, wer sowas machen würde. Und besonders erfolgreich war es aber auch nicht, oder? Ja, hier ist, überleg mal, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, wie viele Jahrhunderte waren das jetzt? Oder wenn wir von Mose anfangen. War nicht besonders erfolgreich, oder? Maleachi haben immer noch das gleiche Problem, oder? Sollte man nicht vielleicht mal neue Wege gehen? Johannes geht keine neuen Wege. Er sagt, tut Buße! Tut Buße! Warum macht es Johannes? Ganz einfach, weil es gibt keine andere, ich will es mal so sagen, es gibt keine andere Tür zur Versöhnung mit Gott. Das gewusst? Es gibt keine andere als die, durch die Tür der Buße hindurch. Das ist natürlich die Frage, was ist mit Buße gemeint? Was ist mit Buße tun? Also gehen wir dann zurück zur katholischen Kirche und studieren wir, wie man versteht ihr, sich selbst peitschen oder peinigen oder sich selbst bestrafen vielleicht. Ja, das ist vielleicht Buße tun, oder? Ja, was ist denn Buße tun? Ja, das ist auch ein Problem, wenn wir von gewissen Dingen reden, so, und jeder denkt so, vielleicht könnte es das bedeuten, oder vielleicht meint es ja eher das. Was meint das Buße tun? Was möchte Johannes von diesen Leuten, oder was möchte Gott durch Johannes von diesen Leuten, dass sie tun? Ein bisschen was haben wir davon schon gelesen. Aber ich will es mal, euch mal versuchen zu beschreiben. Die Buße ist eine Reaktion auf die Erkenntnis des eigenen, schuldbeladenen und schlimmen Zustandes eigentlich vor einem heiligen Gott, oder? Dass ein heiliger Gott, mein Zustand ist alles andere als dementsprechend. Das ist eine Erkenntnis. Und daraus wächst eine gewisse Frucht. Wenn ihr euch vorstellt, ein Baum, der hat gewisse Früchte. Du pflanzt den ein und mit der Zeit, wenn es nicht irgendwie ein kranker Baum ist, dann bock, wird eine Frucht herauswachsen daraus. Aus dieser geistlichen Erkenntnis folgt etwas, nämlich die Buße. Aber was genau? Aber wir werden es Stück für Stück ansehen. Ich will es ein bisschen so ausdrücken. Das Evangelium, das ist ein guter Lehrer, würde ich sagen, für uns. Stell euch mal vor, weiß nicht, ob ihr gute Lehrer oder schlechte Lehrer gehabt habt in der Schule. Wahrscheinlich beides. Ja? Stell euch mal vor, einen guten Lehrer, keinen schlechten Lehrer. Einen guten Lehrer. Das Evangelium ist wie ein guter Lehrer für uns. Und dieser Lehrer, das Evangelium, das weiß, dass es wichtig ist, dass man Dinge in einer gewissen Reihenfolge lernt. Das ist wichtig. Ich weiß nicht, bei mir war so, ich habe zuerst das Alphabet gelernt und parallel mit dem Schreiben, ja, Alphabet, Schreiben, danach lernt man dann langsam Wörter zu schreiben, dass das nicht nur lose Buchstabensalat ist, ja, so Buchstabensuppe, ja, man lernt Wörter zusammenzusetzen, dann lernt man Sätze zu bilden, oder, dann lernt man Aufsätze zu schreiben, dann lernt man wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben, oder, also es gibt eine Reihenfolge. Werdet ihr mit einem Erstklässler anfangen, Aufsätze zu schreiben? Schwierig, gell? Das Evangelium, das ist ein guter Lehrer und das weiß, dass man einen gewissen Weg gehen muss, das Schritt für Schritt erfolgt. Was ist das für ein Weg? Was sind das für Lektionen? Ich würde es so beschreiben, das Evangelium, das ist dieser Lehrer und das nimmt uns an der Hand. Und zeigt uns gewisse Dinge und lehrt uns gewisse Dinge. Zuallererst, und es hat eine gute Lampe in der Hand. Was für eine Lampe ist das? Das Wort Gottes. Noch besser, das ist das Gesetz. Das ist ein Licht, eine Lampe. Kann man wie eine Taschenlampe, ja. Und dann machen wir dieses Licht an und dann wird unser Blick zuerst auf was gelenkt? Auf die Liebe Gottes, oder? Und wie er möchte, wie auf das Kreuz zuallererst, oder? Nein, ihr Lieben. Worauf wird er zuerst gelenkt? Worauf wird das Evangelium als ein guter Lehrer richtet die Lampe, worauf zuerst? Auf einen vollkommenen und auf einen heiligen und gerechten Gott. Auf einen Gott, der schön ist und der rein ist und der gut ist über alles, was wir uns vorstellen können. Und dann, wenn wir das gesehen haben, oh, das ist toll, das ist schön, können wir uns daran freuen eigentlich. Weil es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Dann schwenkt so die Taschenlampe rüber und zitt, auf einmal stehen wir im Lichtkegel. Und dann, was entdecken wir dann? Dann entdecken wir, wie wenig wir ein Abbild oder eine Kopie von dem sind und wie weit wir davon weg sind. Versteht ihr das? Das macht das Evangelium und es benutzt insbesondere das Gesetz dazu. Paulus sagt, das Gesetz ist da, um unseren Zustand vor Gott zu offenbaren. Wisst ihr, und wenn das geschehen ist, dann, das meinte ich vorher mit geistlicher Erkenntnis. Er gibt uns eine geistliche Erkenntnis über Gott, dann über unseren Zustand, dann, was daraus folgt, wenn wir das begriffen haben, wenn wir es verstanden haben, dann folgt daraus, das was die Bibel Buße nennt. Und wir verstehen natürlich übrigens, dass diese Erkenntnis nicht einfach nur so, ja, Gott ist halt so und ich bin halt so, schade, dass es halt so ist, gell? Nee, wir begreifen, dass das Konsequenzen hat, oder? Was tut Gott mit so einem? Was tut Gott mit einem, der so dreckig und der so verdorben ist? Sagt er, komm mit mir, setz dich an den Tisch. Nein, er entfernt das von sich. Er wirft es in die Hölle. Weißt du, das nächste Wort, gell, schon wieder. Ein Fettnäpfchen nach dem nächsten, gell. Ihr Lieben, das ist, was Jesus lehrt, das ist ganz klar, was die Bibel sagt. Er entfernt uns von seinem Angesicht. Dann sind wir reif, ihr Lieben, wenn wir das merken, nicht nur, weil wir unsere eigene Haut retten wollen, aber weil wir merken, wie angemessen und wie richtig es eigentlich ist, dass wir Gott entsprechen sollten. Es geht ja nicht nur darum, dass ich meine Haut rette, es geht darum, dass Gott seine Ehre bekommt, die ihm zusteht. Aber dann bin ich bereit und Buße, versuche es mal so zu beschreiben. Buße beschreibt, dass wir vor dem Hintergrund all dieser Erkenntnis, also wenn wir das alles gelernt haben, dass wir was tun. Ich habe mal so gesagt, dass wir unsere Schützengräben der Selbstgerechtigkeit räumen und zugeben, dass Gott im Recht ist, wir aber komplett angewiesen sind auf seine Gnade. Also, kennt ihr ja so ein Gewehr, gell? Setz mal. Weiß Taschentuch drauf, hoch, ergeben, sagen, okay. Ich hab diesen Kampf verloren. Ich kann mit dem, was ich zu bringen habe, ich kann nichts mehr ins Feld führen. Ich kann nichts mehr ins Feld führen. Und ich weiß, dass ich völlig falsch gelegen bin, dass ich mich komplett verlaufen habe. Also Buße beinhaltet, Achtung, das ist wichtig, Buße, nicht Buße ist, sondern Buße beinhaltet eine Betroffenheit über den eigenen Zustand, eine Betroffenheit über die eigene Sünde, Reue, Trauer, das beinhaltet es, das ist nicht gleichzusetzen mit dem. Im Weiteren, ganz wichtig auch, hat Judas Buße getan? Versteht ihr, hat er bereut, was er gemacht hat? Das ist schon, gell? Hätte gedacht, vielleicht hätte er es lieber nicht getan. Ja. Hat er Buße getan? Nein. Was gehört zur Buße auch dazu? Dass man sieht, dass da ein Retter da ist und dass man seine Hoffnung auf ihn wirft, dass man ihm glaubt, dass er es richten kann. Das gehört genauso mit dazu. Und dass man sein Leben nach dem ausrichtet und neu orientiert. Versteht ihr? Dieses Wort Buße tun, das ist ein Umdenken, das ist ein Neuausrichten. Und fängt hier oben an, aber das hat Konsequenz für das ganze Leben, für deinen ganzen Alltag. Und diese Buße, dieser Weg des Erkennens, das ist der einzige Weg zu Gott. Habt ihr es gewusst? Ich dachte nur allein aus Glauben. Ja, aber Glauben an was oder an wen? Ja, an Jesus. Ja, aber an was als Jesus? Ja, als König und als Retter. Ja, aber wenn er rettet, vor was rettet er denn? Versteht ihr? Es gibt da ein Gewicht. Wir müssen nicht nur glauben, dass es einen Jesus gibt. Wir müssen das Evangelium glauben. Das rettet. Das rettet. Lehrt die Schrift nicht überall so? Ihr Lieben, als Jesus aufgetreten ist, was hat er gelehrt? Hat er gedacht, oh, der Johannes, war nicht schlecht, was er so gepredigt hat. Aber ich werde ein bisschen was anderes predigen. Schaut mal, Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Krass, oder? 100% die gleiche Botschaft. Wir können nachher von den Jüngern lesen in den Evangelien, dass es die gleiche Botschaft gebracht haben. Lukas 13. Ich schlage jetzt ein paar Stellen auf, für den es zu schnell, zu viel ist, spitzt die Ohren, schreibt es euch vielleicht auf. Lukas 13, Vers 1. Zu dieser Zeit aber waren einige zugegen, und ihr kennt diese Stelle, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit den Schlachtopfern vermischt hatte. Katastrophe. Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sündern waren, weil sie das erlitten haben? Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Warum? Was hat Jesus, da gab es manche Städte, die waren, hat offene Türen für Jesus gehabt, andere nicht, oder? Es gab Korazin, Bethsaida, Kapernaum. Was sagt Jesus über diese Städte? Er hat sie gescholten. Warum? Weil sie nicht Buße getan hatten. Das ist der Vorwurf, seht ihr? Lukas 24. Was ist denn unser Auftrag, wenn wir rausgehen? Missionsbefehl, à la Lukas, würde ich mal sagen. Lukas 24, 45. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen, was soll gepredigt werden in seinem Namen? In seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, alle Nationen, anfangen von Jerusalem. Was ist unsere Aufgabe? Zu predigen, dass Buße nötig ist. Was haben die Jünger gepredigt? Ein besseres Konzept, gell? Apostelgeschichte 2, sehr, sehr bekannte Stellen, 2,37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Apostelgeschichte 3, Vers 19, Vers 18. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden. Kann eigentlich keinen Zweifel geben, oder? Apostelgeschichte 17 als letzter Beweis. Schau nicht alle Stellen an. Viel zu viel. Apostelgeschichte 17. Vers 30. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Wer wird das wohl sein? Jesus. Seht ihr, echter Glaube, ein echter Glaube, der zeigt sich in der Buße. Es gibt Da gab es 1000 Leute, die Jesus toll fanden in den Evangelien. Versteht ihr es? Da sind ganz viele hinterhergelaufen. Also waren genauso viele, die das Handtuch dann noch geschmissen, nicht ganz genauso viele, aber waren ebenfalls sehr, sehr viele, die das Handtuch nachher auch geschmissen haben. Worum es geht, ist, dass wir, wie Petrus, oder, als er im Boot ist, auf einmal erkennt er, wer Jesus ist und sagt, er kommt zu was für eine Schlussfolgerung kommt ihr? Habt ihr das gesehen? Lukas 5. Du denkst, wie kommst du jetzt darauf? Lukas 5. Also ich lese nicht die ganze Geschichte, Vers 6. Und als sie dies getan hatten, nämlich als sie Netze ausgeworfen hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Schöner Konjunktiv. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Seht ihr? Im Licht Jesu, und als er ihn erkennt, erkennt er gleichsam seinen eigenen Zustand und sagt, Herr, du kannst nicht bei mir bleiben, so wie ich bin. Er wird noch vieles lernen, ja, dass Jesus genau für ihn deswegen gekommen ist. Aber diese Erkenntnis offenbart ihm der Heilige Geist. Selig die, denen das der Heilige Geist offenbart. Ihr Lieben, ich denke, viele von uns sind diesen Weg gegangen, und ich preise Gott, dass ihr das getan habt. Was für ein Evangelium predigt ihr? Mit was für ein Evangelium habt ihr eure Schuhe angezogen? Wenn ihr mit anderen Menschen sprecht, wollt ihr, was ist unser Ziel? Warum machen wir das? Ich muss dich auch da prüfen, ihr Lieben, ganz ehrlich. Ist unser Ziel und unser Anliegen, sie zur Buße zu führen? Ist unser Ziel, dass sie an einen Punkt kommen, wo sie voller Schrecken ihre Waffen fallen lassen und sagen, ja, wenn es so ist, ja, dann brauche ich einen Retter. Das muss unser Anliegen, das muss unser Ziel sein. Wir müssen nicht Werbung machen irgendwie für den Glauben. Wir müssen nicht von allen Details, was die ganze Schöpfungsfragen alles belangt, müssen wir nicht jedes Argument gewinnen, ihr Lieben. Worum es geht, ist, sie zu Buße zu führen. Das ist wichtig. Also das ist das eine, denke ich, was uns bewusst sein muss. Was ist aber mit uns als Christen? Wenn wir einmal Buße getan haben, dann sind wir durch, gell? Wie bei der Geburt, ja? Einmal durchgeschlüpft, dann passt. Geschafft. Einerseits ja, andererseits gibt es viele, viele Stellen, wo auch wir als Christen aufgefordert werden, Buße zu tun. Spannend, oder? Kann das sein? Kennt ihr so ein Serienbrief, würde man heute sagen? Ein Serienbrief, der an die Gemeinden geschrieben wurde. Nein, es ist kein Serienbrief. Warum? Weil Serienbrief ist so, du hast immer den gleichen Brief und fügst einen anderen Empfänger ein. Das ist aber nicht, das sind 7 verschiedene Briefe an Gemeinden. Wisst ihr, wovon ich rede? Offenbarung 2, 3. Was ist da ein wiederkehrender Aufruf an die Gemeinden? An die Gemeinden, nicht an die Welt jetzt erstmal. Offenbarung, lass es aufschlagen. Offenbarung 2, Vers 5. Denke nun daran, wovon du gefallen bist. Das ist die Gemeinde Ephesus. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Klare Aufforderung. Tue Buße. In Kapitel 2, Vers 16. Vers 15 heißt es, ist der Kontext, so hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten, was das jetzt ist, ja, tun und Buße, hey, kehr um davon, wende dich ab davon. Kapitel 3, Vers 3, denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Ihr Lieben, das ist ganz egal, ob wir das eine schöne und eine dekorative Botschaft finden oder nicht. Ist ganz egal, ob du findest, dass ich das gut präsentiert habe oder nicht. Die Aufforderung ist klar, tue Buße. Kapitel 3, Vers 19. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Es sind die Mehrzahl der Gemeinden, an die diese Aufforderung geht. Die Mehrzahl der Gemeinden. Macht es denn einen Unterschied? Wisst ihr, es gibt eine, ich verteidige das, dass Gott seine Kinder bewahrt und dass er sie ans Ziel bringt. Aber es gibt eine falsche Sicherheit, die man sich aufbauen kann. Ja, macht ja nichts. Ja? Ich bin ja in Christus gerecht gesprochen, alles, brauch nicht Buße tun. Macht es denn einen Unterschied, ob man Buße tut oder nicht? Was wird den Gemeinden hier gesagt? Lieber glaubst du, dass es einen Unterschied macht. Versteht ihr nicht? Wir fragen wieder, wie bringen wir das alles? Ihr Lieben, es ist deutlich, deutlich geschrieben und wir gehen nicht, alles was mir logisch nur ist, das werde ich befolgen, werde ich mich danach richten. Die Aufforderung ist deutlich und ist sehr, sehr klar. Aber es ist unbequem, oder? Sich zu demütigen, Fehler einzugestehen, das ist extrem unbequem. Ich möchte euch so fast schon zum Ende hin, ein ganz bisschen was müssen wir noch sehen, in Matthäus 3, aber möchte ich euch Mut machen, dass es gut ist, dieser Aufforderung nachzukommen. 2. Korinther 7, könnt ihr mal dorthin blättern, spricht Paulus in einer Situation, wo er auch deutliche Worte zur Gemeinde in Korinth errichten musste, oder? Im ersten Brief, was lesen wir da? An ganz vielen Punkten musste er sie korrigieren, musste er sie zur Buße aufrufen. Und was sagt er denn hier? Vers 5. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch, also hatten wir, keine Ruhe, sondern waren in allem bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste, aber der die Niedrigen tröstet. Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Also es ist eine Situation mit viel Anfechtung, Kampf, gell, da finden wir uns wieder. Aber dann kommt ein großer Trost, Titus kommt. Doch nicht nur durch seine Ankunft, also nicht nur durch seine Person an sich, sondern auch durch den Trost, womit er bei euch getröstet worden ist. Denn er berichtete uns eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer um mich, sodass ich mich noch mehr freute. Denn, schaut, denn wenn ich euch auch durch diesen Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Das ist interessant, gell? Er sagt, auch wenn es euch erstmal traurig gemacht hat, das ist ja nicht unbedingt das Ziel immer von Paulus, gell? Aber er sagt, auch wenn der Brief euch zuerst betrübt hat, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er doch auch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Und jetzt freue ich mich. Worüber freut sich Paulus? Dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Jetzt schaut mal, was er dann daraus schließt. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Versteht ihr was? Es gibt einen Unterschied. Wenn man eine Betrübnis nach der Welt, wenn man traurig ist, wie die Welt traurig ist, das kann einen verschlingen. Und das kann einen ins Bodenlose ziehen. Wenn man betrübt ist nach Gottes Sinn, wenn man eine Buße verfolgt und wenn man eine Buße tut, wie es uns die Bibel sagt, das ist eine nie zu bereuende Betrübnis zum Heil. Es ist wunderbar, es ist gut. Es ist absolut erstrebenswert, ihr Lieben. Es gäbe noch viel über diese Buße zu sagen. Der Ruf von Johannes, der dringt bis heute, bis hierher. Wir müssen auch berücksichtigen bei dem ganzen Thema, das wäre ein eigenes Studium wert, dass Gott derjenige ist, der Buße gibt. Das ist ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Ihr könnt nicht sagen, oh, ja, ich denke mal, vielleicht 2 Jahre, dann werde ich Buße tun. Oh, ihr Lieben, wir sind so töricht. Wenn Gott Buße schenkt, wenn er Raum zur Buße gibt, oh, dann nutze den Raum. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, heißt es. Dieser Ruf dringt durch bis zu uns, denn das ist ganz interessant. Er schreibt von in jenen Tagen, aber dann schreibt er in Gegenwartsform weiter. Johannes kommt, predigt, spricht und auf diese Weise drängt dieser Schall bis zu uns hindurch. Tut Buße. Aber wie begründet es Johannes? Was ist sein Grund, warum er sagt, warum wir Buße tun sollen? Denn das sagt er auch noch dazu. Damit will ich dann abschließen. Er sagt, tut Buße, denn, er begründet es, denn, was? Das Reich der Himmel ist nahe. Also es ist gekommen, ist eigentlich nicht so wirklich, aber es ist nahe, es ist da. Es trifft ein. Das Reich der Himmel. Das Reich der Himmel, was ist denn das? Habt ihr schon mal vom Reich Gottes gehört? Das hört man schon öfter mal, gell? Das Reich Gottes ist auch so ein kananäischer Begriff unter uns. Was ist das Reich Gottes? Also, ich starte jetzt eine Predigtserie. Nein, sehr viel zu viel. Aber wir merken, das ist keine Neuerfindung, oder? Das Reich der Himmel ist nahe. Wenn es heißt, es ist nahe, heißt, dass es... Versteht ihr? Das war angekündigt lange im Voraus, oder? Aha. Okay, das war etwas, worüber die ganzen Propheten im Alten Testament bereits gesprochen haben. Aber warum war die Botschaft von Johannes neu? Wir haben vorher gesprochen, ist alt oder neu? Der eine Teil ist uralt, der andere Teil ist neu. Warum? Was haben die Propheten, in welchen Worten haben sie von dem Reich Gottes gesprochen? Wisst ihr, das Reich, in dem Frieden sein wird, in dem es um ein gewisses Land geht, um dem es eine gewisse Sammlung geht, diese ganzen Begriffe, die ihre eigentliche Erfüllung finden in Jesus und seinem ganzen Werk. In welchen Worten haben sie denn davon diesen Tagen gesprochen? Was sagt Jeremia 31? Siehe, Tage kommen. Klingt das nah oder weit? So furchtbar nah noch nicht, gell? So furchtbar nah noch nicht. Er sagt, es werden Tage kommen. Was sagt jetzt Johannes? Das ist die neue Botschaft. Jetzt ist es da. Ihr Lieben, gab es damals Grund genug, den Propheten zu glauben und Buße zu tun? Oh ja, gab genug Grund. Ist es jetzt noch? Der König ist jetzt gleich da. Siehst du, ich bereite schon seinen Weg. Er ist gleich da. Ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, Buße zu tun? Ja, es ist höchste Zeit. Es ist höchste Zeit. Was ist mit uns? Jesus ist wieder weggegangen, gell? Wir sind nicht mehr da. Puh, können wieder aufatmen. Können weiter unser Leben leben, gell? Können wir weiter in der Sünde bleiben, oder? Offenbarung 3, Vers 3. Und das ist nicht um Angst zu machen irgendwie oder irgendwie Druck aufzubauen oder darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, es finden gewisse Dinge statt. Und wir müssen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Schaut mal, Offenbarung 3, Vers 3. Denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, wenn du das nicht hörst, wenn du das ignorierst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Jesus hat gesagt, er wird ein weiteres Mal kommen. Wie keiner von uns weiß, wann das sein wird. Ihr Lieben, aber wenn es Dinge gibt, wo wir nicht sagen können mit Paulus, ich habe ein reines Gewissen, wie ich Gott gedient habe, das ist in Ordnung, wenn das so ist. Versteht ihr? Wir müssen nicht pingelig dann überall versuchen. Aber wenn der Heilige Geist spricht, wenn er redet und unser Leben hineinspricht und sagt, das ist nicht in Ordnung, dann ist heute der Aufruf, tue Buße. Viele fragen noch, wie kann es konkret aussehen? Er sagt dann noch einige interessante Sachen dann darüber, als die Pharisäer zu ihm kommen, da kommen wir dann drauf in dem Text, bringt nun der Buße würdige Frucht und so weiter. Da werden wir uns damit auseinandersetzen, was heißt das? Aber dieser Aufruf, lasst uns den hören, damit startet das Evangelium. Das sollten wir als Ziel haben, andere zu diesem Punkt zu bringen, durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und das sollte, aber das ist etwas, wo wir selber immer wieder nötig haben, Buße zu tun. Und das neu in Anspruch zu nehmen. Versteht ihr? Neu dankbar zu werden, dass Gott uns in Christus gereinigt hat. Versteht ihr? Das ist nicht etwas, was ich zurückkaufen muss von Gott. Nein. Wenn du einmal in Christus bist, dann bist du gerecht, dann bist du vollkommen. Das ist nicht der Punkt, dass Gott sagt, oh, nur wenn du Buße tust, dann werde ich dir, versteht ihr, dann werde ich dich wieder, boah, bist du verloren, dann bist du zurückgerettet. Worum es geht, ist, dass wir diese Stimme hören, dass wir es ernst nehmen, dass wir unser Leben danach ausrichten. Das ist Gottes Art und Weise, uns zu heiligen. Lasst uns beten, lasst uns Gott sagen, was uns auf dem Herzen liegt.